mit dem die Karwoche beginnt. Jesus zieht triumphal nach Jerusalem ein und wenige Tage später wird er hingerichtet. Eigentlich wollte ich mit euch ein ganz bestimmtes Lied singen, das die allermeisten von euch bestimmt kennen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland. Ich wollte euch nicht mit meinem Singen stören, aber ich wollte, dass ihr es einmal im Ohr habt. Ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt. Der Halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich an Rat. Wie gesagt, ich wollte das eigentlich mit euch singen, aber dann meinte Ingo, na, Leo, bring die Leute mal nicht durcheinander, wenn du jetzt Adventslieder singst. Und da hat er auch vollkommen recht. Obwohl das Lied vom Text her vielleicht passen würde zum Palmsonntag, ist es doch eigentlich ein richtiges Weihnachtslied. Und zur Osterzeit Weihnachtslieder singen, das wäre irgendwie unpassend. Das wird sich irgendwie komisch anfühlen, ein bisschen fehl am Platz. So als wenn ihr morgen in den Supermarkt gehen würdet und dann hätten die statt der Schoko-Osterhasen dort wieder Schoko-Nikoläuse stehen, würdet ihr euch auch denken, Moment, das ist sehr seltsam, das passt ja gar nicht zur Zeit. Aber in unserem heutigen Predigttext, den wir uns gleich gemeinsam ansehen werden, da tut Jesus etwas, das genauso seltsam und unpassend auf die Menschen damals gewirkt haben muss. Und obwohl die Menschen dann verstanden haben, was er damit gemeint hat, waren sie vermutlich ähnlich perplex, wie ihr das vor diesen Schoko-Weihnachtsmännern wärt. Ich habe heute, passend zum Palmsonntag, den Text aus Markus 11, die Verse 1 bis 11 mitgebracht. Jesu Einzug in Jerusalem. Ich lese uns den Text zu Beginn und ich bitte euch, dass ihr dazu noch einmal aufsteht. Das ist der andere Text. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, bei Bethphage und Bethanien am Ölberg, sandte er, das ist Jesus, zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und alsbald, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen, das ist das Junge von einem Esel, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagen wird, was tut ihr da? So sprecht, der Herr bedarf seiner, und er sendet es alsbald wieder her. Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an einer Tür draußen am Weg, und sie banden es los. Und einige, die dabei standen, sprachen zu ihnen, was tut ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und die ließen es zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten, schrien, Hosianna, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Hosianna in der Höhe. Und er ging hinein nach Jerusalem in den Tempel und er besah ringsum alles. Und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölf. Ich bete kurz. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns in diesem Gottesdienst und besonders jetzt zur Predigt führst, dass du uns mit deinem Geist diesen Text aufschließt, dass wir hören, was du sagst, dass wir dich sehen, dass wir dich erfahren. Herr, wir vertrauen darauf, dass du unter uns bist und dass wir von dir heute berührt werden. Und wir danken dir dafür. Amen. Ihr dürft euch setzen. Was ist das Seltsame, das, was jetzt so unpassend ist, was Jesus hier gemacht hat? Vielleicht weiß jemand von euch es, nicht verraten. Ich möchte euch nämlich noch etwas auf die Folter spannen. Es hat tatsächlich was mit der Jahreszeit zu tun, aber bevor ich das genauer erläutere, gehen wir erst einmal zusammen den Text etwas durch. Was passiert hier eigentlich? Jesus kommt mit seinen Jüngern in einen Ort in der Nähe von Jerusalem. Sie sind unterwegs zum Passafest, einem der drei großen jährlichen Wallfahrtsfeste, wo die Juden in ihre heilige Stadt Jerusalem zum Tempel gepilgert sind. Wenn Jesus nach Jerusalem reist, wohnt er eigentlich nicht in der Stadt, sondern immer nur in der Nähe der Stadt. Zum einen ist das, glaube ich, ein logistisches Problem. Wenn die Stadt voll mit Pilgern ist, dann ist das ein bisschen überfüllt. Dann wird es schwierig, für 13 Leute eine Unterkunft zu finden. Zum anderen hat Jesus sich aber schon mächtige Feinde gemacht. Wir haben das in der Lesung gehört, die ihn gerne tot sehen würden. Weshalb es für ihn gefährlich ist, vor allem über Nacht in der Stadt zu bleiben. Das eine Mal, wo er es dann tut, wo er über Nacht in der Stadt bleibt, an Gründonnerstag nach dem letzten Abendmahl, wird er dann auch verhaftet und anschließend hingerichtet. Jesus wohnt für die Zeit seines Aufenthalts hier in Bethanien, in der Nähe vom Ölberg, wo er übrigens auch liebe Freunde und Bekannte hatte. Jetzt sendet Jesus seine Jünger los. Sie sollen ihm ein Eselsfüllen, also ein Jungtier holen. Und was mir dabei auffällt, obwohl es so ein vergleichsweise kleiner Auftrag ist, ne, geht hin und nimmt den Esel und bringt ihn wieder her, bereitet er seine Jünger ausführlich darauf vor. Er denkt sogar daran, was sie erwidern sollen, wenn im Ort jemand was dazu sagt. Moment, was tut ihr da? An der Stelle lässt sich auch schon die erste Lehre aus dem Text ziehen. Wir sind von Jesus ebenso beauftragt. Ne? Wir sollen seine gute Botschaft, das Evangelium unter die Menschen bringen, in die Welt. Und wo er uns beauftragt, da werden wir auch befähigt durch ihn. Auf unsere Aufgaben und auf mögliche Widerstände, Moment, was tut ihr da, bereitet er uns vor durch seinen Geist. Die Jünger machen sich gehorsam auf den Weg. Woher Jesus genau weiß, dass da jetzt ein Esel stehen wird, das wissen wir nicht, das sagt uns der Text nicht. Vielleicht wussten es die Jünger selber auch nicht, aber sie vertrauen Jesus und sie erleben, dass alles so ist, wie er es gesagt hat. Sogar bis hin zum Wortlaut des Einspruchs, was tut ihr da? Und die Leute sagen auch, ja, was tut ihr da? Übrigens, nur hier bei Markus, also der Text wird erzählt in allen vier Evangelien, nur hier bei Markus erfahren wir, was hinterher mit dem Esel passiert. Er wird zurückgebracht. Das mag, wenn man das so liest, eine Kleinigkeit sein, man liest da schnell drüber, aber es weist, glaube ich, doch auf etwas ganz Grundlegendes hin. Im Gegensatz zu den Herrschern dieser Welt bereichert Jesus sich nicht auf Kosten anderer. Und er regiert auch nicht mit Zwang und Gewalt, sondern seine Herrschaft ist von Anfang an gekennzeichnet durch Freiwilligkeit. Es ist eine offene Einladung an die Menschen. Und Jesus ist ein Herrscher und er kommt hier ganz sichtbar als Herrscher. Diesen Anspruch macht er ganz deutlich in dem, was er tut und in dem, was seine Jünger tun. Ungefähr 500 Jahre zuvor hat der Prophet Sacharja von Gottes Friedensreich geschrieben und hat angekündigt, dass es eines Tages durch den Retter, den Gott senden wird, anbrechen wird. Da heißt es, dass Gott die Kriegswaffen und Schlachtrösser vernichten wird, weil er den Völkern nämlich den Frieden anordnet. Und sein Friedenskönig, der das einläutet, der kommt auch nicht auf so einem Schlachtross, sondern der kommt auf einem jungen Esel. Das hat nichts damit zu tun, dass Gott Pferde nicht leiden könnte. Und ich denke auch nicht, dass Gott alle Pferde vernichten wird. Aber Schlachtrösser wird es nicht mehr geben. Schlachtrösser, das waren, weiß nicht, man könnte sie vergleichen mit den Panzern oder den Kampfjets der damaligen Zeit. Und der Esel dagegen, auf dem Jesus kommt, der steht für Einfachheit, der steht für Demut und er steht für die friedliche Absicht, in der Jesus kommt. Bei Sacharja wird übrigens auch der Ölberg erwähnt, von dem aus Jesus nach Jerusalem reitet. Also das Ganze ist eine höchst symbolträchtige Angelegenheit. Genauso symbolträchtig geht es auch weiter. Die Jünger führen das Eselsfüllen zu Jesus. Und sie legen anstelle von einem Sattel, legen sie ihre Obergewänder da drauf. Ja, vielleicht kennt ihr das, ich kenne es eigentlich nur aus Cartoons oder Comics, da ist eine Pfütze und eine edle Dame und der Mann zieht dann seine Jacke aus und legt sie so platsch in die Pfütze hinein, dass sie sich die Füße nicht dreckig machen kann. Das ist ein Zeichen von großem Respekt und von Ehrerbietung. Die Menschen legen ihre, oder die Jünger legen ihre Kleider auf den Esel, Menschen legen ihre Kleider auf den Weg vor ihm, dass er dort durchziehen kann. Dazu schwenken sie grüne Zweige umher oder legen damit seinen Weg aus und sie begrüßen ihn mit lauten Rufen. Ich finde das eine wirklich schöne Szene, das so zu lesen. Es fühlt sich einfach richtig an. Jesus hat in seiner ganzen Sendung so viel Ablehnung erlebt. So viel Misstrauen ist ihm entgegengeschlagen, so viel Unglauben, trotz aller Zeichen und Wunder, die er getan hat. Und jetzt lesen wir endlich davon, dass die Menschen ihn so empfangen, wie es eigentlich die ganze Zeit schon verdient hätte. Wahrscheinlich lief das hier so ab, dass zuerst die Jünger von Jesus und die Leute, die ihm schon eine Weile gefolgt sind, diese Prozession gestartet haben. Man kann sich das so ein bisschen zusammenpuzzeln, wenn man die Berichte in den verschiedenen Evangelien dazu liest. Und dann, also die Jünger kommen und starten das und sie bringen ja den Esel, sie bringen Jesus da rein und rufen laut. Und dann lassen sich aber auch Leute aus Jerusalem, aus der Stadt und Pilger, die zum Fest da waren, lassen sich davon anstecken und stimmen mit ein. Und auch sie loben Jesus und sie bereiten ihm diesen großen Empfang. Als Grundschema können wir uns das so merken. Wenn wir Jesus loben und preisen und wenn wir uns freuen über ihn und das kundtun, wo wir das zeigen, da lassen sich Menschen anstecken. Und da kann das auch sie begeistern für Jesus. Es gab auch Menschen damals, die waren irritiert, ne, die haben gefragt, was ist da denn los? Wer ist das denn? Aber viele Leute hatten schon von ihm gehört. Und sie waren neugierig und sie wurden schnell auch begeistert. Etwas anderes daran ist, dass das Ganze, dass die Jünger das so auf die Beine stellen, dass sie da mitmachen, dass sie sich so laut zeigen in den Straßen. Das war wirklich mutig von ihnen. Sie wussten ja, dass Jesus nach dem Leben getrachtet wird, dass Leute ihn umbringen wollen. Und wir lesen das auch, wenn wir ein paar Verse vorher sehen, in Kapitel 10, da sind Jesus und die Jünger schon gemeinsam auf dem Weg nach Jerusalem. Und da lesen wir davon, dass die Jünger sich fürchten. Sie fürchten sich, weil sie unterwegs nach Jerusalem sind, weil sie wissen oder ahnen, dass ihnen da nichts Gutes blüht. In einer Übersetzung habe ich gelesen, die Jünger waren von Unruhe und von Angst ergriffen. Luther schreibt hier, sie entsetzten sich und sie fürchteten sich. Sie hatten schon eine Ahnung, was da passieren würde. Und kein Wunder, Jesus hatte nicht nur viele Feinde, sondern auch Mächtige. Und wenn man das so liest, hier in Markus 10, die Jünger fürchten sich und Jesus beruhigt sie dann auch nicht wirklich. Sondern er sagt ihnen einfach das, was er ihnen schon mehrmals vorher angekündigt hat. Ja, wir gehen nach Jerusalem, dort werde ich verhaftet, verurteilt, misshandelt und getötet werden. Und jetzt folgt mir nach. Immer voran. Schön. Nicht unbedingt rosige Aussichten, was Jesus seinen Jüngern hier verspricht. Aber er sagt ihnen die Wahrheit. Und obwohl die Jünger berechtigterweise Angst haben, kommen sie trotzdem mit Jesus mit. Und sie feiern ihn sogar in dieser Stadt, wo seine Feinde zu Hause sind, auf offener Straße. Und sie preisen ihn. Jetzt kommt der Retter. Jetzt kommt der König. Es braucht wirklich Mut, sich so zu Jesus zu bekennen. Ihr wisst das vielleicht, in manchen Ländern der Welt heißt es auch heute, sich dem Verhaftung oder dem Tod aussetzen, der Lebensgefahr, wenn man sich zu Jesus bekennt. Wenn man das öffentlich macht, ich glaube an Jesus, er ist der Retter. Er ist der Retter der ganzen Welt. Und trotzdem, auch wenn das häufig so gefährlich ist, gibt es überall auf der ganzen Welt Christen, die mutig Jesus bezeugen und sich zu ihm stellen. Hier in Bremerhaven ist unser Leben nun eigentlich nicht in Gefahr, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Aber trotzdem erfordert es häufig Mut von uns. Ich denke, da werdet ihr mir zustimmen, mir geht das jedenfalls so. Als Christ habe ich häufig das Gefühl, dass ich mit meinen Standpunkten irgendwie anecken würde. Ethisch scheint es nicht so richtig zu passen zu dem, was mir suggeriert wird, als gut und richtig in Gesellschaft oder durch viele Medien. Und wenn ich dann mit Menschen in Kontakt komme und so kurz davor bin, mich zu outen, sage ich mal, dann gehe ich meistens eigentlich davon aus, ja, jetzt werde ich bei diesem Menschen gleich auf Unverständnis treffen. Ja, da komme ich schlecht an damit. Das ist unangenehm. Sicher, es ist keine Gefahr, aber manchmal trägt die kleine Angst viel größere Früchte als die große Angst. Am Ende ist das dann meistens gar nicht so. Wie gesagt, Menschen lassen sich anstecken. Menschen lassen sich begeistern, wenn wir von Jesus erzählen. Aber dieses Gefühl im Voraus, das ist trotzdem da. Und über das können wir hinübertreten. Entschuldigt, ich bin noch ein wenig. Ja, es braucht Mut, sich zu Jesus zu bekennen. Und das ist, glaube ich, auch ganz natürlich. Das entspricht der Sache. Denn im Grunde ist das Bekenntnis zu Jesus als Christus, ne, das heißt als Messias, als der Retter und König der ganzen Welt, der von Gott eingesetzt ist. Wenn wir das bekennen, dann ist das im Grunde sowas wie eine Kampfansage an die etablierten Mächte dieser Welt, an die Herrschaftssysteme und die Herrschaftsstrukturen, wo Menschen drunter leiden und ungerecht behandelt werden. Wenn die Jünger und wenn Jesus wir sagen, Jesus Christus, ja, das ist der von Gott verheißene Herrscher, dann verneinen wir damit auch jeden anderen absoluten Machtanspruch. Das meint unter anderem jeden Diktator und Autokraten, aber auch jedem korrupten Politiker und rücksichtslosen Geschäftsmann verheißt diese Botschaft, ja, deine Macht, und mag sie noch so groß sein, sie ist nur vorübergehend. Sie ist nur geliehen von dem, der die Welt geschaffen hat und der sie auch heute noch in der Hand hält. Er richtet seine Herrschaft wieder auf und er zieht den zur Rechenschaft, der seine Macht missbraucht hat, um sich zu bereichern oder anderen Schaden zuzufügen. Und das erregt Widerstand. Im Fall der Jünger war das vor allem das Römische Reich, dem diese Kampfansage galt. Von den Römern wurde Jesus schließlich hingerichtet und später in diesem Reich auch alle seiner Apostel. Wobei ich glaube, von Thomas sagt er, sei außerhalb des Reiches. Egal, die meisten seiner Apostel sind in diesem Reich auch gestorben und viele andere seiner Jünger. Aber auch die Priester und religiösen Autoritäten damals, sie haben ja das in die Wege geleitet, dass Jesus stirbt. Auch sie hat er herausgefordert und auch sie hatten ihre Autorität dazu benutzt, um Menschen klein zu halten. Diese Botschaft wollten sie nicht wahrhaben. Jesus ist der verheißene König. Und das ist die Bedeutung von dieser ganzen Prozession. Der Esel, auf dem er vom Ölberg nach Jerusalem reitet. Die Kleider und Zweige auf dem Boden. Und erst recht das, was sie rufen. Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Und gelobt sei das Reich unseres Vaters David. Damit ist dieses Friedensreich am Ende der Zeit gemeint. Was bedeutet Hosianna eigentlich? In anderen Bibeln wird das direkt übersetzt. Wenn ihr das gerade nachschaut, seht ihr es vielleicht schon. Bei Luther steht das hier so direkt, Hosianna rufen sie. Hosianna, das bedeutet Herr, hilf. Und die Jünger zitieren hier aus dem Psalm 118. Daher, ne, ihr seht das, O Herr, hilf, O Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und diese Rufe gehören auch ganz eng zusammen mit den Zweigen, die sie auf dem Boden liegen und die sie wahrscheinlich auch in den Händen tragen bei dieser Prozession. Das beides gehört nämlich zu einem ganz bestimmten Fest. Und jetzt an dieser Stelle schlage ich wieder den Bogen zurück zum Anfang. Das gehört nämlich eigentlich nicht hierher, nicht zu diesem Fest. Sie sind ja zum Passafest in Jerusalem, aber diese Hosianna-Rufe und die grünen Zweige, das gehört eigentlich zum Laubhüttenfest, das im Herbst gefeiert wird. Da zieht die Prozession um den Altar im Tempel herum und die Priester rufen dazu ihr Hosianna. Jetzt ist aber nicht Herbst, sondern Frühling. Und die Pilger in Jerusalem, die kommen nicht zum Laubhüttenfest, zum Tempel, sondern sie kommen zum Passafest. Wie gesagt, das ist so, als würden wir in der Osterzeit jetzt Adventslieder singen. Es passt nicht so richtig. Es fühlt sich irgendwie seltsam an. Und die Menschen werden das damals gemerkt haben. Eigentlich hätte es viel besser gepasst, wenn Jesus und seine Jünger das alles ein halbes Jahr vorher oder meinetwegen auch ein halbes Jahr später veranstaltet hätten. Damals haben sowieso viele Leute erwartet, dass der Messias, wenn er kommt, dann kommt er zum Laubhüttenfest im Herbst. Die Hosianna-Rufe, die kündigen auch den Messias an, der kommt. Und beim Propheten Sacharja, wo das alles steht, da ist auch die Rede davon, nachdem der Messias kommt, kommen alle Völker zusammen nach Jerusalem und feiern gemeinsam das Laubhüttenfest. Und wir haben das vorhin gehört in der Lesung aus Johannes 7, die Brüder von Jesus, die eigentlich noch gar nicht an ihn geglaubt haben, später ändert sich das bei einigen, die drängen ihn, dass er mit zum Laubhüttenfest nach Jerusalem kommt, um sich dort als Messias zu offenbaren. Jesus, wenn du wirklich der Messias sein willst, dann komm doch zum Laubhüttenfest nach Jerusalem und zeige dich den Menschen und dann werden wir ja sehen, ob das stimmt, was du sagst. Und Jesus antwortet ihnen, ich gehe nicht zum Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Später geht er dann doch heimlich zum Fest, aber ohne diese große Parade eben. Die kommt erst hier. Aber warum? Was meint Jesus damit, dass die Zeit nicht erfüllt ist? Warum findet er, dass das am Passafest ein viel besserer Zeitpunkt ist, um sich all in Jerusalem als der Messias zu zeigen? Das hat mit zwei Dingen zu tun. Zum einen mit dem, was Jesus in den nächsten Tagen erlebt. Ich werde euch das nicht alles erzählen. Manches kennt ihr. Wenn es euch interessiert, lest zu Hause nach. In einem der vier Evangelien, bei Johannes ist das ziemlich lang, nehmt meinetwegen einen der drei ersten, aber auch Johannes ist gut. Und lest euch das durch, die Passionsgeschichte, die Karwoche. Ich denke, zu dieser Zeit ist das immer gut, das zu tun. Damit hat das zu tun, dass Jesus zum Passafest kommt und es hat zu tun mit der tieferen Bedeutung vom Passafest im jüdischen Festkalender. Das Passafest, das geht eine ganze Woche lang und dabei erinnern sich die Juden an den Exodus, also an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Die Geschichte ist sehr bekannt, darum will ich sie nur kurz skizzieren. Das Volk Israel ist in der Gefangenschaft und Gott verhandelt durch seinen Boten Mose mit dem Pharao, dem ägyptischen König. Und das geht lange hin und her, Gott macht Druck, indem er Plagen über das Land schickt, Hagel, Heuschrecken, und so weiter. Und der Pharao gibt manchmal kurz nach, ja, okay, ihr dürft gehen, ist in Ordnung, und entscheidet sich dann aber doch wieder anders. Und das geht lange hin und her. Ne? Das ist so ein ewiges Hickhack. 9 Mal geht das hin und her und dann sagt der Pharao, ja, okay, ihr könnt gehen, lasst es sein. Und dann ist die Plage vorbei und dann sagt er, nee, ihr müsst doch bleiben. Das ist schon ein Zeichen von Gottes Geduld, dass er so lange mit sich verhandeln lässt. Wenn ihr ein aktuelles Beispiel wollt, momentan verhandeln die Gewerkschaft der Lokführer und die Deutsche Bahn in den Tarifverhandlungen. Und sie sind jetzt in der 5. Runde. Und die Nebenwirkungen sind längst nicht so hart wie Hagelschauer über dem ganzen Land oder Frösche, die es vom Himmel regnet, Viehpest und so weiter. Und trotzdem habe ich den Eindruck, haben die meisten Leute jetzt schon gestrichen, den Mund voll davon. Wir haben kein Verständnis mehr dafür. Ne? Und Gott lässt das 9 Runden lang, hält er das aus. Dann nach der 9. Runde entscheidet der Pharao, so, jetzt sind die Verhandlungen zu Ende. Und Gott schickt dann noch eine allerletzte Plage über das Land, nämlich den Tod. Den Tod der erstgeborenen Söhne im Land. Das ist eine drastische Maßnahme. Und aus heutiger Perspektive klingt das vielleicht grausam. Ja, was konnten die denn dafür, wenn der Pharao so stur ist? Das stimmt, aber dahinter steht ein ganz einfaches Prinzip. Und das gilt auch noch heute. Wenn der König schlecht regiert, hat am Ende das ganze Volk darunter zu leiden. Vor dieser Plage können sich die Israeliten damals schützen. Und zwar, indem sie ein Lamm schlachten und es essen und mit dem Blut dieses Lammes ihren Türpfosten bestreichen. Dann zieht der Tod an ihnen vorüber, also an ihrem Haus zieht er vorüber und sie bzw. ihre Söhne bleiben verschont. Das wird beim Passafest gefeiert. Also diese Errettung aus der Sklaverei und die Bewahrung durch Gott auch vor dem Tod. Weil die ganzen anderen Plagen, die haben ja Ägypter und Israeliten, die haben ja alle gleich getroffen. Und das ist auch der tiefere Sinn dahinter, dass Jesus sich das Passafest aussucht, um sich als Messias zu zeigen. Er ist nämlich selbst das ultimative Passalamm. Ihr seht zwei Verse da vorne, die Johannes der Täufer, von ihm ist der erste Vers. Er weist schon früh darauf hin, wenn er sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und auch Paulus schreibt später im ersten Korintherbrief, dass Jesus unser Passalamm ist. Aber warum überhaupt? Also warum das Ganze? Warum ist es nötig, dass Jesus als Passalamm kommt? Kann er nicht trotzdem einfach zum Laubhüttenfest kommen und sein gerechtes Reich des Friedens aufrichten mit der ganzen Autorität, die Gott ihm gegeben hat, der ja hat, wir sehen das in den ganzen Wundern, die er links und rechts tut, und sein Friedensreich schaffen und den Krieg abschaffen und die Schlachtrösser? Es wäre schon schön. Und sicherlich waren manche Menschen damals enttäuscht, dass er es auch nicht gleich gemacht hat. Aber so einfach geht das nicht. Zumindest nicht so, wie Gott sich das vorstellt. Denn es reicht nicht einfach, eine gerechte Herrschaft aufzubauen oder ein gerechtes System zu konzipieren. Zuerst, damit das funktioniert, müssen die Menschen selber gerecht werden. Sonst wird das nichts. Es gibt viele Versuche in der Menschheitsgeschichte, wo Menschen das versucht haben. Ja, komm, wir ändern die Rahmenbedingungen so, dass jeder wirklich gleich ist. Und dann klappt das auch. Dann können wir auch glücklich und in Frieden reden. Ja, Martin, ich habe auch an dich gedacht. Euch fallen sicher selbst genügend Beispiele ein, wo Menschen das versucht haben. Aber nein, es hat nie geklappt. Es wurde nie was. Häufig wurde es schlimmer als vorher. Wenn nicht das menschliche Herz, also unser Wollen, unser Fühlen, unser Sehnen erneuert wird, dann verbessert sich nichts. Beziehungsweise sicherlich, die Umstände würden wahrscheinlich nicht wieder kippen, wenn Jesus käme und diese Herrschaft aufbauen würde. Aber Jesus kommt ja auch als Richter. Und wenn er erstmal jeden richten muss, über wen soll er dann herrschen? Das wäre ganz schön einsam in diesem Reich. Also kommt er, wie Johannes der Täufer sagt, um unsere Sünde wegzunehmen. Und darum tut er zwei Dinge. Zum einen, Jesus erlöst die Menschen. Die Sünde, also die Schuld, die ganze Konsequenz von dem, was eigentlich schiefläuft, die trägt er selbst, sodass wer sich zu ihm bekennt, davon gerettet ist. Ja, der Tod, der, weil er die Konsequenz, die logische Konsequenz der Sünde ist, die ganz natürliche Folge davon, der Tod, der mich eigentlich treffen müsste, der geht an mir vorbei. So wie er damals an den Israeliten vorbeiging. Das ist das ewige Leben, das Jesus verspricht. Statt einem ewigen Tod verheißt er ein ewiges Leben. Und das Zweite, Jesus erneuert das Herz der Menschen. Durch Jesus, durch seinen Geist dürfen wir erleben, dass er uns verwandelt. Und Ich muss sagen, ich bin mir höchstens die Hälfte der Zeit bewusst, was für ein wirklich unglaubliches Privileg das eigentlich ist. Manchmal ist es erschreckend. Manchmal erschrecken wir, wenn wir sehen, was eigentlich in uns wohnt. Das Neid, das Hader, Habgier, Selbstsucht und Streitlust. Und wenn wir uns mit diesen Schwächen, die wir finden, weil sie ja da sind, damit ehrlich an Jesus wenden, dann nimmt er sie und formt daraus etwas Gutes, etwas Neues, etwas Schönes. Ein neues Herz, heißt es, schenkt er uns. Jesus erneuert unser Denken und unseren Willen. In diesem Leben dürfen wir das schon erleben. Und es wird wahrscheinlich nie perfekt sein, aber perfekt, naja, einmal doch. In Ewigkeit wird es perfekt sein, weil er da sein Werk vollendet. Darum möchte ich jeden unter uns ermutigen, wenn du Jesus als dein Retter noch nicht entdeckt hast, dann tu es heute. Nimm ihn an, nimm sein Opfer, ihn als dein Lamm an und lass dich erretten und erneuern und erfahre das, wie er mit seiner Kraft dich neu macht. Und auch an die, die schon längst bei Jesus sind und sagen, ja, na klar, erlöst bin ich doch. Ja, nimm das auch heute wieder in Anspruch. Ich habe das gemerkt. Ich nenne das immer viele Bekehrungserlebnisse. Natürlich, ich habe mich bekehrt und dann bin ich bei Jesus seitdem. Aber immer wieder entdecke ich Punkte in meinem Leben und in meinem Herzen, wo ich merke, da ist eine Ecke, die ist auch noch nicht voll ausgeleuchtet. Und dann bringe ich sie zu Jesus und gebe sie ihm hin und erlebe, wie sein Licht darin scheint. Hier könnte ich eigentlich aufhören, aber ich möchte noch auf den letzten Vers eingehen, weil ich finde, der Text endet so ein bisschen antiklimaktisch. Das ist so ein Höhepunkt, so ein Einzug und dann, ja, dann guckt er sich den Tempel an, oho, und dann geht er wieder raus nach Bethanien und übernachtet da mit seinen Jüngern. Irgendwie, ja, weiß ich nicht, bei so einem Einzug hätte ich mir vielleicht mehr vorgestellt. Aber naja, so ist das. Das war's für heute. Morgen ist auch noch ein Tag. Die sichtbare Gottesherrschaft, die Jesus aufrichtet, die beginnt eben noch nicht an diesem Tag. Und bis Passa, bis die Lämmer geschlachtet werden, und zu der Zeit wird ja auch Jesus dann hingerichtet, bis dahin ist es noch ein bisschen Zeit. Die nächsten Tage ist dann noch viel los. Direkt am nächsten Morgen, Gesundheit. Direkt am nächsten Morgen geht er dann in den Tempel und dann treibt er die Geldwechsler raus und peitscht sie da raus. Ihr habt eine Räuberhöhle gemacht aus diesem Bethaus. Und es ist viel los und auch dann geht er wieder nach Bethanien und schläft da und dann hat er noch Streitgespräche im Tempel, bis es dann wirklich losgeht. Aber all das ist noch nicht das Ende. Und auch als Jesus dann später in der Woche tatsächlich stirbt, ist auch das noch nicht das Ende. Und dann, kleiner Spoiler für nächste Woche, es lohnt sich trotzdem zu kommen, Jesus ersteht wieder auf. Und seine Jünger erfahren endlich, warum alles so kommen musste, wie es gekommen ist. Und von da an bekennen sie immer mutig Jesus als den wahren Messias. Selbst in starker Verfolgung, die dann ja nicht nur Jesus, sondern sie trifft, bekennen sie immer wieder Jesus und sie loben ihn und sie preisen ihn, so wie sie es an diesem Tag in Jerusalem getan hatten. Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Hosianna in der Höhe. Darin wollen wir uns ein Beispiel nehmen, in unserem Leben und in diesem Gottesdienst. Ganz konkret. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied Hosanna und ich bitte euch, dass ihr dazu aufsteht.